Viele Menschen ist die Wüste ja faszinierend. Wer von euch wäre so ein Typ, der sagt, also auf so eine Enduro würde ich mich setzen und durch die Wüste heizen? Wer wäre so ein Typ von euch? Ah, wir sollten mal eine Freizeitüberlegung machen in der Sahara, Gemeindefreizeit in der Sahara und dann mit den richtigen Untersätzen. Es gibt natürlich auch einen anderen Typ Mensch, der liebt nicht das Abenteuer Wüste, sondern er träumt von Wüstenromantik. Wer ist mehr so ein Typ? Wüstenromantik? Kann ich mal sehen? Ich würde mich da auch melden. Ja, so ganz locker. Ich meine, der dreht sich gerade, eine Zigarette ist nicht so unser Ding, ne? Aber sieht einfach cool aus. Cool aus, dieser Wüstennomade. Wer den Kinofilm Sahara gesehen hat, der hat wunderschöne Menschen in ganz gefährlichen Situationen beobachten können. Und diese Helden haben sich den Herausforderungen gestellt und am Ende haben die Helden die Entscheidung in der Wüste gesucht und richtig gut gewonnen. So wie der Hollywood-Film ausgeht, französische Filme enden in der Regel, dass der Held stirbt. Hollywood-Filme enden in der Regel, dass der Held aus einer enorm schwierigen Situation glorreich hervortritt. Und die Perspektive, die wir haben können, ist, dass der Held wirklich glorreich hervortritt. Das ist, was die Bibel uns verspricht, was Gott uns verspricht. Am Ende werden wir gekrönt werden und am Ende stehen wir in richtig guter Verfassung da. Aber der Weg dahin ist schon auch ein Weg der Wüste, wo Entscheidung gefragt ist. Wüstenzeit ist eine Zeit, wo es um Entscheidung geht. Die Wüste ist ein Ort der Entscheidung. Ich habe einiges an Fachliteratur zum Thema Wüste mir angeschaut und da wird gesagt, dass es in der Wüste immer nur Entweder-Oder-Situationen gibt. Da ist entweder der Tag oder in ganz kurzen Momenten ist es stockdunkel, es wird Nacht. Da gibt es die klare Sicht oder wie aus dem Nichts zieht ein Wüstensturm auf und man sieht kaum seine Hand noch vor dem Gesicht. Und die Temperaturen, ich habe es letztes Mal schon gesagt, 50 Grad Unterschied an einem Tag. Die Hitze und dann die Kälte der Nacht. Wüste ist eine Zeit und ein Ort von krassen Gegensätzen. Und es hat die Mentalität der Wüstenbewohner geprägt, hat sich tief eingeschliffen. Wüstenleute sind Leute mit wenig Grautönen. Wir in Europa, vor allen Dingen im aufgeklärten, postmodernen Deutschland, wir lieben es, immer noch so eine fragende Position einzunehmen. Wir haben sehr viele Grautöne. Aber der Wüstenbewohner ist nicht so. Der Wüstenbewohner ist ein Entweder-Oder-Typ. Und die Wüste ist ja ein Bild für Lebensumstände, haben wir das letzte Mal schon gesagt, die uns zugemutet werden, an denen wir uns abarbeiten müssen und denen wir im Grunde genommen nicht ausweichen können. Und diese Entweder-Oder-Situation, diese Entscheidungssituation, in die man gestellt wird, ist Teil unserer Wüstenwirklichkeit. Gott ist ein Gott der Wüste. Gott liebt die Wüste und heute im zweiten und beim nächsten Mal im dritten Teil wollen wir speziell hineindenken in die Frage, was ist der Nutzen, was ist die Chance, was ist der Sinn der Wüste, warum bringt uns Gott in die Wüste? Und heute werden wir das anhand von vier kurzen Überschriften uns anschauen, die ersten vier Punkte und beim nächsten Mal die zweiten. Wüste ist ein Ort der Führung. Das werde ich gleich erläutern. Wüste ist ein Ort der Führung. Das ist kein Unfall, das ist keine Fehlleistung Gottes, sondern wenn wir in die Wüste kommen, werden wir in diese Wüste geführt. Wenn wir in diese Wüste geraten, dann kommen wir an einen Ort der Unklarheit. Manchmal sagen wir Christen ja, komm zu Jesus Christus und dein Leben wird richtig klar, du verstehst, worum es geht, der Sinn, die Logik vom Ganzen wird greifbar, erklärbar. Aber die Wahrheit ist, wenn man in die Wüste kommt, kommt man an einen Ort der Unklarheit. Der dritte Punkt, den wir behandeln werden, ist die Tatsache, dass die Wüste immer auch ein Ort der Prüfung ist. Wüstenzeit ist Prüfungszeit. Und heute der letzte Punkt in dieser Predigt lautet, Wüste ist immer auch ein Ort der Begegnung. Wüste ein Ort der Begegnung. Fangen wir an mit dem Gedanken, dass Wüste ein Ort ist, an den Gott uns führt. Wir schauen das heute noch beim nächsten Mal vor allen Dingen vom Volk Israel an. Als das Volk Israel aus der Sklaverei von Ägypten befreit wurde, ihnen zugesagt wurde, sie würden in ein Land von Gott gebracht werden, wo Milch und Honig fließt. Also nicht das Schlaraffenland, aber vielleicht hat da das Schlaraffenland seine Idee her. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ein Land, das euch gehört, wo es euch gut geht, wo richtig Gutes in Aussicht gestellt ist. In dieses Land verspricht Gott, seine Leute zu führen, aber er führt sie dorthin durch die Wüste. Der Weg zu dem, was Gott verspricht, geht durch die Wüste. Und wir schauen uns das eben speziell von diesem Volk Israel an. Die Texte sind zu lang, als dass ich sie alle lesen kann. Aber wer Freude hat, diese Texte von der Bibel her nachzuvollziehen, der kann das zweite Buch Mose in den nächsten zwei Wochen sich mal zu Gemüte führen. Da ist diese Wüstenwanderung erläutert. Das Volk wird also in die Wüste geführt. Da gehe ich gleich genau drauf ein. Und sie sind dann 40 Jahre in der Wüste. Ob diese 40 Jahre wirklich nötig waren, ob es hätte auch in zwei Jahren irgendwie alles geklärt sein können, der Frage gehen wir das nächste Mal nach. Ich fand das eine ganz spannende Frage. Jemand fragte mich im Umfeld dieser Predigtreihe, hätte die Wüstenzeit kürzer sein können? Daraufhin habe ich den Punkt nochmal genau untersucht. Die Antwort im letzten Teil der Predigt. Jesus war 40 Tage in der Wüste. Auch eine nette Parallele. Das Volk Israel 40 Jahre, Jesus 40 Tage. Was die beiden verbindet, ist, dass Gott sie in die Wüste führt. Von Jesus heißt es, der Geist Gottes, der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste. Und in der Geschichte Israels wird deutlich, dass Gott dem Volk vorangeht und er führt das Volk in die Wüste. Und in dieser Wüste handelt Gott an seinen Leuten und er handelt mit ihnen, an ihnen und mit ihnen. Wenn wir in diesen Ort der Führung reinschauen, ist es wichtig zu verstehen, dass Gott in der Wüste dabei ist. Gott ist keine so eine moderne Führungskraft, die seinen Mitarbeitern Gehaltskürzungen abverlangt und selber mit einer sehr dicken Pension aus dem Amt scheidet. Gott ist nicht so ein Typ, wie wir ihn mit Politikern und gesellschaftlichen Leitern und auch geistlichen Leitern zuweilen erleben können. Und da kann man sehr frustriert und zornig und ärgerlich werden. Gott ist nicht so. Gott ist der ganz andere. Er ist der, der mit in der Wüste dabei ist. Im 2. Mose 13, Vers 21 wird uns gesagt, tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Und nachts war er in einer Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg erhellte. So konnten sie bei Tag und Nacht wandern. Wird es gelesen? Wandern. Ich möchte es mal hier sagen. Wandern ist eine göttliche Sportart. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich gesundheitlich durch eine schwere Zeit gehe. Und Wandern hilft mir gerade sehr. Wandern, eine göttliche Sportart. Aber das ist nicht das Wichtige des Textes, sondern das Wichtige des Textes lautet: Tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Und nachts war er in einer Feuersäule bei ihnen. Was für ein Bild, was für ein Anblick. Gott ist da. Die Leute werden in die Wüste geführt. Das Volk Israel muss in eine schwierige Situation. Das ist nicht zu entweichen. Wir schauen gleich, warum der Weg direkt in die Wüste geht. Aber der wichtige Punkt ist, wann immer Gott uns solche Wege führt, er ist mit uns. Er ist da und hier in einer fantastischen Art. Was muss das für ein Bild gewesen sein? 600.000 Männer plus Frauen und Kinder, vielleicht knapp 2 Millionen Leute und so eine riesen Wolkensäule tagsüber. Ich weiß nicht, als die Ägypter den Israeliten hinterhergejagt sind, dann haben die ja diese Wolkensäule gesehen. Was muss das für ein Anblick gewesen sein? Und bei dem Gedanken, wie sie könnten nachts das Lager überfallen, war ein riesiges Feuer, diese Feuersäule. Ein verrücktes Bild. In Psalm 68 greift der Psalmist es nochmal auf, diese Zeit. Und da wird gesagt ab Vers 8, Gott, als du vor deinem Volk herzogst und mit ihnen die Wüste durchquertest, da bebte die Erde. Vom Himmel strömte Regen herab, als du dich am Berg Sinai zeigtest. Du Gott Israels. Das ist ein Teil der Geschichte und des Bewusstseins des Volkes Gottes geworden. Wir waren in der Wüste. Das war eine harte Zeit. Aber Gott war da. Und Gott geht seinen Leuten voraus. Gott, als du vor deinem Volk herzogst. Gott ist nicht der, der sich irgendwo versteckt, der die Sache von außen beobachtet, sondern er geht vor. Jesus ist der erste Christ, der in die Wüste gegangen ist. In Matthäus 4 wird uns das beschrieben. Und wer das Leben von Jesus kennt, der weiß, wie wichtig ihm das ist. Er hat sich selbst entäußert. Er ist Mensch geworden wie wir. Er hat an allem gelitten, wie wir leiden. Er kennt jede Versuchung, die auch wir kennen. Und Jesus Christus musste nach dem Hebräerbrief den Gehorsam lernen an dem, was er gelitten hat, wie wir den Gehorsam Gott gegenüber lernen müssen an dem, was wir leiden. Und Jesus hat seine ganze Not und sein ganzes Leid im Gebet dem dargebracht, der ihn befreien kann, sagt uns der Hebräerbrief. Er hat es Gott gebracht. Was macht man mit den schweren Situationen seines Lebens, wo man nicht durchblickt, die einen so bedrücken und belasten? Man darf sie Gott bringen. Jesus hat es gemacht. Jesus geht in all dem uns voran. Er liebt die Wüste auch, die Eindeutigkeit der Wüste, dieses Entweder-Oder. In Offenbarung 3, Vers 15 lesen wir, ich kenne euer Tun, ihr seid weder warm noch kalt, wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt. Das ist Gottes Art, Entweder-Oder. Der Mensch, der mit Gott in diese Wüste geht und Gott ist da, der wird in eine Unmittelbarkeit gestellt. Er begegnet dort seinen elementaren Bedürfnissen. Das Volk Israel in der Wüste, das merkt, dass das Thema Essen, Trinken, Schatten, Ruhe elementare Themen des Lebens sind. Wenn man mit Gott in der Wüste ist, dann wird man auf die Grundthemen seines Lebens zurückgeworfen. Man war in den Details schon unterwegs, dann bringt Gott einen in die Wüste und auf einmal steht man vor Fragen, die man nicht lösen kann, vor grundsätzlichen Fragen des Lebens. In der Wüste begegnen wir den Realitäten. Als das Volk Israel in der Wüste war, sah sie die Helligkeit der Sterne. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die in der Wüste waren. Die haben mir gesagt, wenn so dieses ganze künstliche Licht, das normalerweise bei uns ist, auf unseren Straßen und wie das so ist, auch die ganze Nacht durch, wenn das mal wegfällt und du quasi eine absolute Dunkelheit hast, dann siehst du die Helligkeit der Sterne und die Vielzahl der Sterne. Man nimmt die Realität auf einmal ganz puristisch war, ganz konkret, ganz klar. Und die Stille der Natur, ohne die ganzen Geräusche der Zivilisation, das Brummen von der Monitorbox oder dem Beamer, das Husten, das Räuspern, das Stühle bewegen, auf einmal ist es ganz ruhig und still. In der Wüste erleben wir elementar unsere Existenz. Und da führt Gott uns hin. Wenn Gott uns in die Wüste führt, dann möchte er, dass wir uns brutto mit allem, was zu uns gehört und was in uns ist, begegnen. In der Tiefe unserer Person. So, das Erste, was ich hier deutlich machen will, Gott führt in die Wüste. Und wenn er uns dorthin führt, ist er immer dabei. Gott schickt uns nicht in die Wüste und sagt, mal gucken, wie du es schaffst. Sondern wenn er uns in die Wüste führt, ist er dabei und er ist ganz vorne dran. Und dann führt er uns in die Realität. Aber wenn wir so in diese Wüste gehen, dann merken wir, diese Wüste ist ein Ort der Unklarheit. Und wenn das Volk Israel beobachtet, entdeckt man, dass am Anfang die Sache sehr klar war. Gott führt sein Volk, ein ganz klarer Plan, es ist völlig deutlich, wie es laufen soll. Dann kommt die Passanacht. Volk Israel wird befreit, alle ziehen aus, die haben eine Ausschüttung von Endorphine und Adrenalin gehabt, die Typen, die waren völlig aufgekratzt und dann sind sie machtvoll ausgezogen nach so vielen Jahren, Jahrhunderten der Sklaverei und dann geht ihr Weg los und die Israeliten sind geeicht, die denken, wir gehen jetzt schnurstracks geradeaus dahin, wo Gott uns bringen will. Aber wer 2. Mose 13 ab Vers 17 liest, der liest, dass Gott einen Umweg für sein Volk direkt am Anfang einbaut. Das geht gar nicht direkt, sondern es beginnt mit einem Umweg. Habt ihr das gehört? Es beginnt mit einem Umweg. Man fragt sich ja, warum Gott so Umwege liebt. Jeder von uns kennt die Umwege seines Lebens. Gott liebt Umwege. Warum? Weil er auf dem direkten Weg sah, dass das Volk Israel den Philistern begegnen werden und es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen wird, die das Volk Israel sehr beschädigen würde. Und so hat Gott einen anderen Plan für sein Volk gehabt, um ihnen Gutes zu tun. Das Volk hat es natürlich nicht gesehen. Das Volk sieht zunächst mal langer Weg, Umweg. Wer von euch liebt Umwege? Wer von euch liebt Stau? Das ist eine Situation, wo man denkt, ich will in meinem Leben vorangehen. Komm, wir sind jetzt richtig, jetzt legen wir los. Und da heißt erstmal warten, Umweg, Umleitung. Oh, ich muss dahin, Umleitung. Und so ging es dem Volk Israel. Es sollte nicht durch das Gebiet von Gaza, nicht durch den Gazastreifen ziehen. Da waren die Philister. Wir waren die Philister. Die Philister waren Griechen. Die kamen von der Insel Kreta wohl mehrheitlich und haben sich da angesiedelt als Händler, Volk und als Seefahrer. Und die haben diesen Teil des Vorderen Orients relativ gut im Griff gehabt. Gott wollte nicht, dass sich das Volk Israel mit den, jetzt sagen einige Palästinensern, auseinandersetzen müssen. Aber die Philister derzeit sind nicht die Vorfahren der Palästinenser heute. Die Palästinenser, die heute in dem Gebiet leben, sind Oströmer. Sie kamen aus dem Oströmischen Reich viele Jahre später. Die Philister sind irgendwann ihre Spur, die ist verloren gegangen. Es war ein anderes Volk von der Herkunft her, rein völkergeschichtlich. Also zieht Gott mit ihnen in die Wüste. Gott ist dabei in der bekannten Wolken- und Feuersäule. Und trotzdem, dass Gott, hey, hört gut zu, und trotzdem, dass Gott dabei ist, er hat Wunder getan. Er ist sichtbar. Hey, wer von uns hat es schon erlebt? Gott ist sichtbar da, in der Wolken- und in der Feuersäule. Obwohl das alles so ist, passiert was? Das Volk Israel kommt in größte Not. Die kommen in größte Not. Sie stehen vor diesem Schilfmeer, das sie nicht überwinden können. Hinter ihnen jagen die das ägyptische Heer hinterher. Und sie geraten in Schwierigkeiten. Sie kommen an Grenzen. Nichts ist mehr klar. Die Führung, die Gott gegeben hat, scheint in einem Desaster sich zu ergehen. Und man könnte jetzt Israel ja sagen, Mensch, ist Gott denn nicht da? Aber die Israeliten würden sagen, die Wolkensäule ist da, die Feuersäule ist da. Gott ist da und trotzdem sind die Schwierigkeiten nicht zu vermeiden. Gott ist da und trotzdem sind Schwierigkeiten da. Das ist wieder mal ein Punkt, wo man es deutlich sagen muss. Mancher Christ erwartet, wenn er Christ wird und mit Jesus lebt, dass alles gut wird. Das ist ein Weihnachtsmann-Evangelium, das nicht dem biblischen Evangelium entspricht. Man kann mit Gott unterwegs sein und es können richtig dicke Probleme auftreten, obwohl Gott in ihrer Mitte ist. Und jetzt passiert echt der Punkt, wo man manchmal denkt, sag mal Gott, was machst du da? Denn Gott sagt jetzt seinem Volk, lagert euch am Schilfmeer. Jetzt lagern sich diese knapp 2 Millionen Leute da am Schilfmeer. Die Ägypter sind hinterher, die sehen, dass die sich da am lagern und die Ägypter sagen, die haben sich verlaufen. Die wissen nicht mehr Bescheid, wo sie sind. Und die Taktik Gottes baut den Gegner auf. Der Gegner, der rüstet sich und die Ägypter machen sich bereit, das Volk Israel anzugreifen und zurück in die Sklaverei zu bringen. Gottes Taktik ermutigt den Feind. Wie findet ihr das? Das Volk hat es ähnlich empfunden. Die Leute sehen, was auf sie zukommt. Sie sind völlig entmutigt und verzweifelt. Bis hierher hat Gott ganz tolle Wunder geschenkt. Aber das Unheil scheint er jetzt nicht aufhalten zu können. Jetzt wird es richtig eng in ihrem Leben, richtig eng. Was ist hier los? Die Situation wie als Jesus mit seinen Jüngern im Boot war. Der Sturm zieht auf, der Sturm peitscht gegen die Planken des Bootes und Jesus schläft. Das ist die Situation, man hat das Gefühl, Jesus schläft, Gott schläft. Hier ist ein richtiger Sturm, der sich zusammenbraut. Die Feinde jagen uns nach. Es wird richtig eng und brenzlig und Gott macht nichts. Kennt ihr so eine Lebenssituation? Kennt ihr, ne? Kenne ich auch. Manchmal frage ich mich, Gott, ich verstehe dich nicht. Das ist so unklar, was hier läuft. Und genauso geht es dem Volk Israel. Die Nerven liegen blank. Das Volk Israel wird dann sehr übel. Ich wollte nicht ihr Führer gewesen sein an dem Tag. Das Volk geht zu Mose und sagt, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan? Eigentlich heißt, das Volk Israel hat so viel mit Gott erlebt bis zu diesem Zeitpunkt. Gottes Gegenwart ist sichtbar unter dem Volk, Wolkensäule, Feuersäule. Und sie fragen nicht angesichts dieser Bedrohung, was Gott vorhat, sondern sie suchen einen Schuldigen. Mose, du. Wie oft in der Wüste wird das Volk das noch genauso machen und Mose an seine Grenzen bringen? Warum lernen die das nicht? In dem Moment wird richtig deutlich, was in ihren Herzen los ist. Wie eine Orange, die kann von außen wunderschön aussehen. Erst wenn sie unter Druck gesetzt wird, wird deutlich, was in ihr ist. Ich habe die Woche so eine Orange gegessen, die sah klasse aus. Ich schäle das Teil, ich beiß voller Lust in dieses Ding rein und es ist vertrocknet. Von außen sah die so gut aus. Und so ist es immer wieder auch in unserem Leben. Von außen sieht es so fantastisch aus. Aber erst unter Druck wird sichtbar, was drin ist. Man muss sich fragen, was muss denn das Volk noch erleben, um Gott in seinen guten Absichten zu vertrauen? Wozu vertrauen sie Gott an der Stelle nicht? Was ist denn ihr Problem? Vielleicht ist es das Problem, was Mose, haben wir letzte Woche betrachtet, Mose lernen musste, nicht auf seine eigenen Möglichkeiten zu vertrauen, sondern auf Gott zu vertrauen. Ein entscheidender Punkt in der ganzen Nachfolge von Jesus Christus ist, das Vertrauen auf eigene Möglichkeiten loszulassen. Das ist eine unserer, ich würde sagen, vielleicht die größte Herausforderung, die wir haben. Wir neigen natürlicherweise immer dazu, uns auf uns und unsere Möglichkeiten, unser Bankkonto, unsere geistigen Fähigkeiten, unsere Erfahrungen uns zu verlassen. Und Gott übt an diesem Punkt, dass sie sich auf ihn verlassen. Und das machen sie nicht an der Stelle. Sie verlassen sich nicht auf Gott. Es wäre doch auch eine Möglichkeit gewesen, dass das Volk Israel gesagt hätte, wow, hast du die Ägypter da gesehen? Die legen aber ganz schön zu, was die für neue Waffen haben. Und hast du rechts und links die Berge gesehen? Wir kommen hier gar nicht weg und vor uns das Meer. Ich bin ja mal gespannt, wie Gott aus der Nummer rauskommt. Hat er uns aus der Sklaverei befreit? Hat doch Gott bestimmt so einen Hammer-Joker im Ärmel. Der wird uns hier auf eine Art rausführen, da werden die noch Generationen von sprechen. Ich bin mal gespannt. Aber das setzt doch voraus, was für ein Bild man von Gott hat. Gott, der uns nicht in die Falle lockt. Gott, der es nicht böse mit uns meint. Gott, der immer noch eine Möglichkeit hat. Und wenn alle menschlichen Möglichkeiten erschöpft ist, da ist immer noch dieser Gott, der immer noch einen draufsetzen kann. Aber offensichtlich hat das Volk Israel nicht dieses Bild von Gott. Jetzt suchen sie den Schuldigen. Mose, du bist dran schuld. Was für ein blödes Argument. Gab es keine Gräber in Ägypten? Weißt du, wie groß Ägypten ist? Weißt du, wie viel Wüste es gibt? Man hätte die Typen alle verscharren können. Also das war ja wohl nicht das Problem. Mit was für Argumenten treten die hier auf? Was ist das für eine üble Nummer, die das Volk mit Mose hier treibt? Sie vertrauen Gott nicht und bringen so einen Kram hoch. Wie verhalten wir uns in Wüstenzeiten? Wenn es Wüste ist in unserem Leben, fragen wir nach Gottes Absichten? Werden wir Fragende, Zuhörer, Suchende, Wartende? Sei still und erkenne, dass ich Gott bin, steht an einer Stelle des Alten Testamentes. Oder gehören wir zu den Leuten, die zu Anklägern werden, die Schuldige suchen, die Gott anklagen? Es ist ja immer leicht, jemanden anzuklagen. Gott, du bist dran schuld! Oder man findet irgendwelche Menschen, die man anklagen kann. Der Pastor! Oder die Gemeinde. Oder manchmal kann man auf die Umstände dann schimpfen. Mensch, andere haben immer Glück. Ich bin immer der Typ, der die Fischkarte zieht. Oder die Chefs. Ja, mein Chef. Immer die gleiche Sache macht er mit mir. Kollegen, die immer nur ihren eigenen Vorteil suchen. Wie ist unsere Reaktion in der Wüste? Gott bringt das Innerste in der Wüste und durch die Wüste hervor. Und jetzt kommt es drauf an. Gott prüft in der Wüste unsere Gesinnung. Die Wüste ist der Ort der Prüfung. Was will Gott in der Wüste mit uns? Er will uns prüfen. Er will uns unser Herz zeigen. Jesus wird vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Er fastet, er konzentriert sich, er verzichtet. Er fährt seine ganze äußere Wahrnehmung zurück und konzentriert sich ganz auf seinen inneren Zustand. Er kommt ganz unmittelbar und wesentlich bei sich in seinem Kern an. Wann immer Gott uns in die Wüste führt, fährt alles Äußere, alles Ablenkende zurück. Und Gott möchte uns in der Tiefe unseres Herzens Einsicht geben. Er prüft uns, erklärt, wo unser Charakter steht, unser Herz steht. gelesen, dass in unserer Generation viele Leute Stars suchen, Figuren suchen, die man baut, aber dass Gott Charaktere sucht, Persönlichkeiten. Und in der Wüstenzeit guckt Gott uns so tief ins Herz. Die Prüfungen sind dazu da, die Gesinnungen unseres Herzens zu offenbaren. Gott kann sehen, ob sich sein Volk an sein Wort hält und seine Gebote beachtet. Israel erlebt sich in seinen eigenen Möglichkeiten, in seinem Versagen, in seiner Schuld. Israel erlebt seine eigene Bedürftigkeit. Gott führt uns in der Prüfungszeit in die Realität unseres Herzens. Manche sagen, das ist doch ziemlich gemein, was Gott da macht. Dass er so einen Druck aufbaut, dass der Mensch quasi gar nicht anders reagieren kann. Ist immer die Frage, welche Verantwortung der Mensch hat. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass im Januar ein Airbus auf dem Hudson River gelandet ist. Das mitbekommen alle? Das war ja ein Ding. Ne? Man hat ja gesagt, dieser Pilot, eine Hammer-Persönlichkeit, wie ruhig der geblieben ist, als man diese Blackbox da abgehört hat. Der Typ hat es richtig klasse gemacht. In den Interviews hat dieser Pilot gesagt von dieser Airbus A320-Maschine, dass sie in vielen, vielen Testsituationen darauf vorbereitet worden sind. Dass der quasi in der Situation der Krise auf Autopilot schalten konnte und der Ablauf, der war so tief drin und es hat 150 Leuten das Leben gerettet. Und das ist der Punkt, dass Gott uns in die Wüste führt, dass die Gesinnungen unseres Herzens geoffenbart werden und wir so trainiert werden mit kritischen Lebenssituationen, dass wenn dann die wirkliche Prüfung kommt, dass wir auf Autopilot schalten können und man fragt sich ja, wie die, naja, ich lasse das Beispiel mal weg vom Zirkus in Rom, aber da haben die Christen auf Autopilot schalten können und die Dinge haben sich bewährt. Gott prüft seine Leute und sein Wunsch, seine Absicht ist, dass die Gesinnung unseres Herzens offenbar wird. Denn das soll erneuert werden in unserem Leben. Epheser 4,23 lesen wir, dass wir erneuert werden im Geist unserer Gesinnung. Das ist unser tiefster Bedarf. Gott will uns auf der tiefsten Ebene unseres Seins berühren. Dort sollen wir Veränderung erfahren. Es sollen tiefe Überzeugungen in uns wachsen. Und hier eine seelsorgerliche Fußnote. Viele Leute, die lange Christen sind, leben ihren Glauben, also nicht alle, versteht mich richtig, aber viele tun es, weil man es so tut. Es gibt viele Christen, die erleben ihren Glauben als Muss, als Zwang. Das sagt man zwar nicht öffentlich, weil man weiß ja, das sollte man nicht sagen. Man ist ja immer auch erlöst, lächelt, Halleluja. Aber tief im Herzen hat man so manchmal ganz schön Zweifel. Und erlebt das Ganze zuweilen als einen Zwang. Jesus berichtet ein Beispiel davon in Lukas 15, wo er von den zwei Söhnen redet. Der eine Sohn, der sagt, das war der Jüngere, ich habe keinen Bock mehr auf dieses ganze Thema und geht weg, kriegt ein Drittel vom Erbe. Der Zweitgeborene kriegte in der Zeit im Orient ein Drittel vom Erbe und zwei Drittel der Erstgeborene. Der geht weg und verprasst das Erbe. Das sind die Leute, die sagen, ich habe keinen Bock auf Kirche, auf Glauben, auf Gott, ich will da gar nichts mit zu tun haben. Und die gehen weg. So, und der andere, der Erstgeborene, der macht alles, was der Vater will. Da heißt es später, als er sich verteidigt, ich habe alles gemacht, was du von mir verlangt hast. Ich habe dir sklavisch gedient. Und man macht alles richtig, aber das Motiv passt nicht. Man macht es, um Gott zu manipulieren. Dieser ältere Sohn will Gott manipulieren. Ich habe alles gemacht, was du erwartet. Jetzt musst doch du mal schenken, was mir zusteht. Wenn ich mir schon so viel verkneife, dann müssen doch andere sich auch mal hier am Riemen reißen. Ich habe so viel gedient, die anderen sollen auch mal. Und so steht der ältere Sohn völlig verärgert. Er ist zornig, schlecht gelaunt, missgünstig, neidisch steht er da. Das Fest läuft ab, er steht draußen. Der Vater will ihn werben. Komm doch und feier mit, dein Bruder war verloren, er ist gefunden. Der kann sich nicht dran freuen. Der Vater im Himmel freut sich über einen Verlorenen, der zurückkommt. Und der ältere Sohn, der immer nach seinen Geboten leben wollte, der kann sich daran nicht freuen. Was hat der Typ eigentlich für ein Problem? Er hat unser Problem. So oft können wir uns nicht an einer verschwenderischen, großzügigen Haltung Gottes freuen. Wir sind oft so selbstgerecht als Christen. Wir haben uns so toll verhalten. Wir gehen so regelmäßig in Gottesdienst. Wir arbeiten so viel mit. Wir spenden so viel Geld. Und wir meinen daraus, ein Anrecht zu erwerben. Und ich habe so viele Christen getroffen, die sind so oft verärgert. Tief in ihrem Herzen ist so ein großer Zorn. Schlecht gelaunte Leute, missgünstig, neidisch. In der Wüste wird es offenbar. Gott bringt es, die Gesinnung unseres Herzens in der Wüste ans Licht. Du kannst es für dich testen. Wie reagierst du, wenn Gott nicht so handelt, wie du es erwartet hast? Was geht da in deinem Herzen ab? Ja, dann ziehe ich mich jetzt auch zurück. Nö, also jeden Sonntag einen Gottesdienst, also weißt du, nö, ehrlich. Ja, du, ich habe hier so viel mitgeholfen, dass das Haus gebaut wird, also jetzt doch gut. Hab jetzt echt keinen Bock mehr. Sollen die anderen doch mal. Was offenbart es von deinem Herzen? Beten? Nee, also weißt du, ich habe so viel, wenn du mal so viel gebetet hast in deinem Leben wie ich, weißt du was, damit musst du auch erstmal klarkommen. All die Gebete, die nicht erhört werden, jetzt ist auch gut. Gebetsstunde bringt doch nichts. Nee, also ehrlich, das ist mir auch alles zu emotional. Ja, warum ist das Herz so zugemauert? Gott hat nicht so gewirkt, wie du es wolltest. Oder du hast Unrecht erlitten, du bist übersehen worden. Oder jemand hat dich verleumdet. Ich studiere gerade persönlich Paulus sehr intensiv. Zu beobachten, wie oft der Paulus verleumdet wird, wie oft die Leute aus Neid oder aus geldlichen Absichten dem Paulus Unrecht tun. Und dann fliegt er raus aus der Stadt, Beispiel Ikonion, und geht in die nächste Stadt. Ich bin so ungerecht behandelt worden. Du hast mich nicht geschützt. Jetzt ist auch gut. Ich werde wieder Zeltmacher. Das war er ja in seinem ersten Beruf. Sondern voller Freude verkündigt er das Evangelium weiter. Mensch. Oder mancher von uns, der hat versagt, der hatte sich so viel vorgenommen gehabt und hat versagt und er kann sich selber nicht mehr ins Gesicht schauen. Und dann zieht er sich zurück und denkt, ich bin eh nicht wert, ich bin nicht würdig. Die Wüste bringt all diese Gesinnungen hoch. Erbarmungslos, direkt, klar. Wir können so viel frommes Zeug reden. Unsere Schale kann so orange schimmern. In der Wüste wird deutlich, wo unser Herz steht. Und in Sprüche 4,23 lesen wir mehr als auf alles andere, worauf ein Mensch aufpassen könnte. Pass auf dein Herz auf. Von ihm geht das Leben aus. Und das ist das Thema in der Wüste. Gott bringt den Zustand unseres Herzens hervor, nicht um uns zu verurteilen und anzuklagen, sondern uns von dieser Krankheit zu retten, die dabei ist, unser Herz zu zerfressen. Und dann begegnen wir dem verschwenderischen Gott. In Deutschland heißt ja das Gleichnis vom verlorenen Sohn, heißt ja, gab es eine Erweiterung, Gleichnis der verlorenen Söhne. Gerade ein sensationelles Buch zu dem Thema gelesen, im Englischen, das heißt The Prodigal God. Da dachte ich, heißt es der verlorene Gott? Dann habe ich geschnallt, in der englischen Sprache heißt es verschwenderisch. Das war ja der Sohn, der hat das Erbe verschwendet, der verschwenderische Sohn. Und die Wirklichkeit ist, wir haben einen verschwenderischen Gott, der nicht anrechnet, der nicht mit Vorwürfen unterwegs ist. Unser Gott ist nicht schlecht gelaunt, weil wir Sünder sind. Unser Gott ist nicht schlecht gelaunt, weil wir uns nicht so verhalten haben, wie wir meinen, dass er will, dass wir uns verhalten. Sondern unser Gott ist voller Liebe einem jeden Menschen gegenüber. Und unser Gott sieht die große Not unseres Herzens und dieser Not will er begegnen. Und in der Wüste kommt die Not unseres Herzens raus. Unsere Gesinnung, die Gesinnung unseres Herzens soll sich ändern. Das ist das Hauptthema auch von Kirche. Das sind nicht Veranstaltungen, das ist nicht Musik, das ist nicht Predigt, das ist nicht Kinderstunden, das sind nicht Pfadfinder, das ist nicht Tontechnik oder Lichttechnik. Das Hauptthema der Kirche Jesu Christi ist das Herz. Ist der verschwenderische Gott, der unser Herz heilen möchte. Das ist seine Sehnsucht. Und wer an der Stelle spürt, er ist angesprochen, er müsste da unbedingt weiterarbeiten. Ich möchte euch ein Buch empfehlen, mit dem ich zurzeit unterwegs bin. Ich habe das kam im Februar raus Und ich habe es in einem durchgelesen und lebe jetzt ein Stück mit diesem Buch. Das ist so konzipiert, es sind 52 kurze Kapitel. Und man kann jede Woche ein so ein Kapitel lesen, zwei Seiten in der Regel. Und soll eigentlich diesen Impuls reflektieren, umbeten, umdenken. Und dieses Buch ist eigentlich eine konzentrierte Bibelarbeit zum Thema, wie kann man tief verwurzelt in Gott sein? Wie kann man zu einem Christsein kommen, das vom Herzen her geprägt ist und nicht vom Leistungsdruck und vom Erwartungsdruck anderer Menschen geprägt ist? Ich habe Annegret gebeten, unseren Buchlädler in Schwung bereit zu halten. Ich kann euch dieses Buch sehr empfehlen und wie gesagt, ich reflektiere jede Woche über ein so ein Kapitel und ich merke, meinem Herzen tut es richtig gut und will es an dieser Stelle auch ganz offen sagen. Ich entdecke mich auch oft in diesem zweiten Sohn. Ich entdecke in meinem eigenen Leben auch ganz schön viel Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit. Und ich merke auch, dass ich durch mein christliches Verhalten Gott gerne manipulieren würde, dass er tut, was ich will, dass er tut. Und ich bringe ein Gehorsam und Treue und Hingabe. Und mein Herz ist nicht beim Vater, sondern ich will Gott manipulieren. Gott muss der sein, der so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ansonsten bin ich schlecht gelaunt. Das entdecke ich in meinem eigenen Herzen. Also ihr könnt ja über Kündigungen nachdenken, wenn der Pastor schon nicht besser dasteht. Aber es ist die Wirklichkeit. Und die Wüstenzeit, in die Gott mich in meinem Leben gerade führt, ist eine Wüstenzeit, in der mein Herz offenbar wird. Und es sind nicht immer gute Stunden. Ich dachte, ich wäre schon viel weiter. Die Wüste meines Lebens macht mir deutlich, wie selbstgerecht ich an vielen Stellen bin und wie wenig es mir häufig um Gott geht und wie sehr ich Gott benutzen möchte, dass er meine Wünsche erfüllt. Aber in der Wüste wird deutlich, Gott wird nicht unsere Wünsche erfüllen, sondern Gott wird an unserem Herzen arbeiten und unser Herz gesund machen. Schließlich ist die Wüste der Ort der Begegnung. Israel begegnet Gott, begegnet seine Art zu leben, seinen Werten, seinen Prioritäten. Und Gott stiftet eine intensive Gemeinschaft zwischen ihm und seinen Leuten an. Die beiden sind alleine. Manchmal muss Gott offensichtlich uns in die Wüste holen, damit wir endlich uns ganz auf ihn ausrichten. Zumindest ging es dem Volk Israel so. Und wenn man dann so ganz auf Gott ausgerichtet ist, dann begegnet uns noch eine weitere Person. Dort begegnet uns auch der Feind. Als Jesus Christus in der Wüste ist, in diese innige Gemeinschaft mit seinem Vater 40 Tage pflegt, tritt am Ende seiner Zeit der Feind auf den Plan. Und überraschend ist, dass der Feind sehr, sehr bibelfest ist. Und der Feind versucht Jesus und will ihn abbringen von seinem Weg und will seine Berufung beschädigen. Und es wird deutlich, der Feind schreckt auch nicht vor den heiligsten Momenten der Begegnung von Menschen mit Gott zurück. Und das Ziel des Feindes ist, diese Gemeinschaft, diese Begegnung zu zerstören. Das Ziel des Feindes ist, unser Leben zu schädigen. Jesus sagt vom Feind, er ist der Menschenmörder von Anfang an. Und Jesus sagt vom Feind, dass er sich kräftig der Lüge bedient. Er ist der Vater der Lüge. Und sein Zweck ist von Anfang an immer der gleiche gewesen. Er will in unser Herz Misstrauen gegenüber Gottes guten Absichten für uns sehen. Nochmal, sein Ziel ist, Misstrauen in Gottes gute Absichten für unser Leben zu säen. Nochmal, seine Absicht ist, Misstrauen in Gottes gute Absichten zu säen. Sein erster Spruch war, in der Versuchungsgeschichte in 1. Mose 3 sollte Gott gesagt haben. Und er macht es so subtil, so intellektuell, so durchdacht, so philosophisch, so wissenschaftlich, so beziehungsorientiert, so liebevoll, so nett, so drastisch. Er hat alle Spielarten drauf. Sein Ziel ist immer das Gleiche. Misstrauen zu sehen, dass Gott es gut mit dir meint. Der Ort der Begegnung ist auch der Ort der Anfechtung. Gott meint es gut mit uns. Das sollen wir in der Wüste lernen, aber es ist angefochten. Wüste, ein Ort der Führung, Gott führt uns in die Wüste. Wenn du heute Morgen hier in die Wüste geführt bist und du dein Leben empfindest und erlebst als ein Leben, das in der Wüste abläuft, dann möchte ich dich heute Morgen, bevor wir gleich das Abendmahl feiern, fragen, könnte es sein, dass Gott dich in diese Wüste geführt hat? Könnte es sein, dass deine Absicht dahinter steht, dass er es gut meint? Und die Unklarheit, die du im Augenblick in deinem Leben empfindest, du verstehst gar nicht, was soll das alles? Könnte es sein, dass Gott dich und deine Möglichkeiten an die Grenze führt? Könnte das sogar sein Programm sein, dass du dich mit deinen Mitteln aus deiner Situation nicht mehr befreien kannst? Wozu? Damit du nicht mehr auf dich selbst vertraust. Das ist die Grundlehreinheit, die wir zu lernen haben. Und könnte es sein, dass die Prüfungen, die dieser Tage in deinem Leben laufen, dass es auf die ankommt? Dass Gott dich prüft? Wie gut wurde dieser Pilot geprüft, dass er in der kritischen Situation den Airbus auf dem Hudson River landen konnte? In welche Situation soll dein Leben noch kommen, wo du sicher und solide und zuverlässig den Flieger landen wirst? Jetzt ist Testzeit. Könnte es sein, dass Gott die Gesinnung deines Herzens dieser Tage testet und deutlich macht, du bist sowas von neben der Spur. In deinem Herzen ist so viel Zorn, Ärger, Selbstgerechtigkeit, Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit. Und könnte es sein, dass Gott dieser Tage diese Dinge hervorbringt, um dich davon zu heilen, weil es dein Leben zerstört. Geh mal in ein Altenheim und schau dir Leute an, die den Zorn ihres Lebens nicht losgeworden sind. Die Bitterkeit nicht losgelassen haben und deren Leben immer noch im Urteil über all die Menschen verläuft, die sich ihnen gegenüber nicht richtig verhalten haben. Willst du so ein Mensch am Ende sein? Und Gott prüft unser Herz und zeigt uns, wo wir stehen, nicht um uns zu verurteilen. Das ist immer der Punkt, wo die meisten dann Gott irgendwie die falsche Schublade stecken. Gott ist nicht selbstgerecht. Gott ist gerecht. Der muss gar nicht selbstgerecht sein. Das Herz wird offenbar. Und der verschwenderische Gott, der will sich an dich verschwenden. Um dich fähig zu machen zur Begegnung mit ihm und mit uns anderen, wir sind auch dabei. Und der Feind tritt auf den Plan und er fährt immer das gleiche Programm. Bist du dir dessen bewusst, dass du einen Feind hast, dessen Hauptziel darin liegt, Misstrauen gegenüber Gott in dein Herz zu sehen? Gott meint es nicht gut. Das ist am Ende die Botschaft. Sorge für dich selbst. Gott sorgt nicht für dich. Guck nach dir selbst. Keiner guckt nach dir. Und diese Lügen machen dich so einsam und hart und zornig und wütend und bitter.